Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Bildungswelle, dem Podcast der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Mein Name ist Jule und ich freue mich sehr, heute das erste Mal als Host hier im Podcast dabei zu sein. Den Staffelstab sozusagen habe ich von Jakob übernommen, der das klasse gemacht hat, und ich hoffe, ihr begleitet mich genauso gerne wie ihn durch die kommenden Folgen. In dieser Episode widmen wir uns zwei spannenden Themen. Zuerst geht es um das Projekt Hashtag EntreCoThink, das kreative Denkprozesse, Unternehmergeist, kollaboratives Arbeiten und vor allem das Programmieren zusammenbringt. Und zwar in der interessanten Form von sogenannten Hackathons. Darüber habe ich per Videokonferenz mit Dr. Annette Benz gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ökonomie und ihre Didaktik sowie am Institut für Informatik und digitale Bildung und hat seit Beginn des Projekts die Hackathons mit durchgeführt. Hallo Frau Benz, wie schön, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen. Was ist das Projekt Hashtag EntreCoThink und was sind die Ziele und wer steckt dahinter?
Der Begriff EntreCoThink steht für Entrepreneur Education und Computational Thinking. Im Projekt verbinden wir die beiden Bereiche Informatik und Wirtschaft miteinander. Ganz konkret bedeutet das, wir machen Workshops, sogenannte Hackathons. Hackathon ist ein Kunstwort aus dem Begriff Hacken im Sinne von schnelles, kreatives Programmieren und der Marathon, ein zeitlich begrenztes Event. Unternehmen machen Hackathons, um schnell Ideen zu generieren. Die Ideen stellen sich dann in kurzen Präsentationen vor und eine gewinnt, wird also quasi weiterverfolgt. Wir machen solche Hackathons an Schulen. Dazu gehen wir mit spezifischen Problemstellungen in die Klasse. Das Thema kann aus jedem Fachbereich kommen. Die Lernenden werden mit Hilfe des Design Thinking Prozesses angeleitet, das Problem zu analysieren und eine Lösung zu finden. Die Lösung setzen Sie dann ganz praktisch um, indem Sie Smartphone-Apps entwickeln. Am Ende des Hackathons präsentieren die Teams ihre Idee vor einer Jury und die beste Lösung gewinnt einen Preis. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Institut für Ökonomie und ihre Didaktik unter der Leitung von Professorin Wiebke und dem Institut für Informatik und digitale Bildung unter der Leitung von Bernhard Standel, Professor Bernhard Standel. Und es läuft vom 1. Mai 23 bis Ende Juni 26.
Wie kam denn der Ansatz zustande, Unternehmertum und dieses Computational Thinking, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, in Schulen der Sekundarstufe 1 zu verbinden?
Wir sehen in der unternehmerischen IT-Bildung einen wichtigen Schlüssel, um Jugendliche für MINT-Themen zu begeistern. Wer heute ein Unternehmen gründet, braucht in der Regel IT-Expertise im Team, technisches Know-how und unternehmerisches Denken gehören zusammen. Unternehmerische Bildung wirkt dabei wie eine Motivationsbrücke. Sie öffnet den Zugang zu Technik über konkrete Ideen. Gleichzeitig gibt es bislang wenige Lehrkräfte, die auf diesem Feld ausgebildet sind, und es fehlen geeignete Materialien und Initiativen. Hier setzt EntreCoThink an.
Was genau ist dieses Computational Thinking für Laien wie mich?
Genau, Computational Thinking ist eine Denkweise, die, ich muss nochmal nachschauen, 2006 von Bing geprägt wurde. Und hier geht es darum, Probleme zu strukturieren, analysieren und systematisch zu durchdenken. Das heißt, wir bereiten die Probleme so vor, dass sie der Computer versteht. Hier geht es aber nicht ums eigentliche Programmieren, sondern mehr darum, Probleme zu analysieren, zu strukturieren.
Also Sie haben ja schon erzählt, was genau dieser Hackathon ist. Das Prinzip finde ich persönlich total spannend. Und Sie haben ja schon so circa den Ablauf gesagt, aber wie genau sieht das dann aus in den Schulen? Wie nehmen das die SchülerInnen auf?
Also der Ablauf ist wie folgt. Wir gehen erst in die Schulklasse für so einen Einführungstag, der geht 90 Minuten. Dabei stellt sich das Team vor und wir stellen das Projekt vor. Und wir führen in den App-Inventor ein. Wir haben festgestellt, es ist sehr sinnvoll, schon mal kurz zu zeigen, wie Programmierung funktioniert, bevor wir in den eigentlichen Hackathon starten. 2 bis 3 Wochen später kommen wir wieder in die Schulklasse und dann findet der eigentliche Hackathon statt. Der geht entweder 8 Stunden oder auch mal, je nachdem wie es für die Schule passt, 2 Vormittage lang.
Welche Methoden nutzen Sie, um den Prozess kreativ zu gestalten? Auf der Internetseite hatte ich was von Design Thinking gelesen. Wie genau wird das integriert?
Ja, wir starten immer ganz gerne mit einem kreativen Spiel, zum Beispiel die Marshmallow Challenge. Da wird mit Spaghettis und Marshmallows ganz schnell ein Turm gebaut. Und anhand dem erklären wir den Prozess des Design Thinkings und den Prototyp, warum wir überhaupt einen Prototyp brauchen und was ein Prototyp ist. Außerdem haben wir festgestellt, wenn die Schüler und Schülerinnen mit einem kreativen Spiel starten, dann funktionieren auch die Teams nachher besser. Anschließend analysieren wir das Problem mit dem Design Thinking Prozess. Dafür haben wir extra ein Hackathon-Heft entwickelt, entlang dessen wir den Design Thinking Prozess erleben und das Problem analysieren, Lösungen entwickeln und Kreativmethoden wie zum Beispiel Brainwriting verwenden. Sobald die Ideen einen gewissen Reifegrad haben, dürfen die Schülerinnen und Schüler diese im App Inventor in eine reale Smartphone-App umsetzen. Der App Inventor ist ein niederschwelliges Programm. Per Drag und Drop kann man sich die Oberfläche zusammenklicken und die Programmierung funktioniert auch durch das Aneinanderreihen von vorgefertigten Blöcken. Schon nach ganz kurzer Zeit haben die Lernenden ihre eigene Smartphone-App auf dem Handy und das ist ein sehr motivierender Effekt, wenn sie auf dem eigenen Handy ihre eigene App sehen. Der App Inventor ist sehr niederschwellig, man kann damit aber auch komplexe Programmierprojekte realisieren, zum Beispiel mit Cloud-Datenbanken oder Ähnlichem.
Wie wurde dieser App-Inventor entdeckt? Gab es den davor schon? Wie wird der benutzt auch von dem Team sozusagen?
Den gibt es schon länger. Der wird entwickelt vom MIT. Genau, der ist kostenfrei zugänglich. Man braucht auch keine Login-Daten. Und da gibt es auch ganz viele Tutorials online, in denen sich die Lernenden dann weiterentwickeln können.
Das klingt jetzt so, wie Sie gesagt haben, der App Inventor ist niederschwellig. Also man braucht nicht ein riesengroßes technisches Vorwissen, um das zu benutzen. Und dass die SchülerInnen dann ja auch natürlich Spaß daran haben, das kann man auf jeden Fall verstehen. Jetzt ist die App da und dann werden die natürlich vorgestellt, richtig?
Genau, wenn die App oder wenn der Workshop dem Ende zugeht, unterstützen wir die Schüler und Schülerinnen dabei, einen Pitch vorzubereiten. Das ist eine ganz kurze Präsentation, in der sehr knackig erklärt werden soll, was ist das Problem, was ist meine Lösung und wie sieht mein Prototyp aus. Und die machen dann diese kurze Präsentation immer. Das ist immer sehr, sehr schön zu sehen, wie begeistert Schüler und Schülerinnen auch am Ende eines langen Tages sind, wenn es darum geht, ihre Präsentation vorzubereiten. Da kommt immer noch mal so eine richtige aktivierende Atmosphäre auf. Alle sind da sehr motiviert, einen schönen Pitch zu präsentieren und ihren Prototypen zu zeigen. Wir machen eine kleine Siegerehrung. Es gibt Urkunden, die von unseren Professorinnen unterschrieben wurden. Und es gibt auch einen kleinen Preis. Aktuell haben wir Bluetooth-Boxen zur Verteilung.
Das ist sehr schön, das kann man immer brauchen. Und welche Apps, die die SchülerInnen schon erfunden haben denn den Hackathon gewonnen?
Also es ist immer wieder bemerkenswert, wie kreativ und praxisnah die Jugendlichen denken. Und häufig ist es wirklich so, dass Schüler und Schülerinnen hier besonders kreativ werden, die im regulären Unterricht eher ein bisschen passiv wirken. Eine sehr spannende Sache. Genau, die Bandbreite ist groß. Wir gehen oft mit Themen der Nachhaltigkeit in die Schulklassen. Eine Gruppe hat sich zum Beispiel überlegt, wie man in Indien ein Belohnungssystem für Plastiksammeln entwickeln kann. Es gibt immer viele Projekte zum Müllsammeln. Es gab auch eins, in dem Müllsammeln mit Blumensamen belohnt wurde, die man dann gleich pflanzen kann. Im letzten Workshop hat eine App gewonnen, die Obdachlose unterstützen soll, niederschwellig Hilfsangebote zu bekommen. Also es ist wirklich faszinierend, auf welche Ideen die Lernenden kommen.
Vor allem so gesellschaftlich relevante Themen, das hätte ich mir gar nicht gedacht. Das sind sehr schöne Ansätze.
Ja, es geht wirklich über vieles hinaus, woran wir denken würden. Letztens war auch eine Gruppe, die hat überlegt, wie man Lücken in Arztterminen. Manchmal kommen Leute nicht zu einem Arzttermin und dann fällt der Termin ja aus, wie man eine App entwickeln könnte, die spontan Arzttermine noch verteilt, die gerade frei sind.
Das ist, finde ich, sehr bemerkenswert, dass dann Klassen 7 bis 10 an solche Probleme auch in einem Ärztehaus denken.
Also die können wirklich mehr, als wir gedacht hätten und auch immer mehr, als die Lehrkräfte erwartet hätten.
Wie werden Lehrkräfte eingebunden und unterstützt? Insbesondere, weil sie ja dann, das Ziel ist ja, dass sie später selbstständig diese Hackathons in der Schule durchführen können.
Ja, genau. Unser Ziel ist es, die Lehrkräfte so zu befähigen, dass sie die Hackathons wirklich eigenständig an ihren Schulen durchführen können. Dazu bereiten wir die Materialien im Sinne von Flipped Classroom vor. Die Lehrkräfte bekommen ein komplettes Paket inklusive Erklärvideos zu jedem Schritt, den wir in dem Hackathon machen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen entlastet es natürlich die Lehrkräfte. Andererseits können die Lernenden aber auch in ihrem eigenen Tempo durch diesen Hackathon durcharbeiten. Manche brauchen für die Kreativphase ein bisschen länger, andere wollen sofort zum Programmieren gehen. Und dadurch, dass es im Flipped Classroom-Style ist, kann jeder in seinem Tempo arbeiten. Ja, wir haben die Materialien mehrfach am ZSL vorgestellt und super positives Feedback erhalten. Jetzt am 6. November bieten wir erstmal eine ganztägige Lehrerfortbildung an mit dem ZSL. Das Konzept ist so, die Lehrer erleben den Hackathon einmal selbst, bekommen die Materialien, Tipps und Tricks von uns und anschließend begleiten wir die Lehrkräfte, die das möchten, an ihrer Schule bei der Durchführung eines Hackathons.
Was waren aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen bei den Hackathons, die bis jetzt veranstaltet wurden, organisatorisch oder technisch oder inhaltlich, und wie wurde darauf reagiert?
Eine der größten Herausforderungen ist natürlich erstmal die IT an der Schule. Wir kamen selbstverständlich nicht in das WLAN in der Schule und in manchen WLANs lief der App-Inventor dann auch nicht. Das haben wir ganz pragmatisch gelöst. Wir bringen immer unseren WLAN-Router mit. Organisatorisch zeigte sich, dass es für Lehrkräfte nicht immer ganz einfach ist, so einen ganzen Tag frei zu räumen. Deswegen passen wir uns da flexibel an. Manchmal kommen wir für 2 Vormittage, manchmal für 2 Nachmittage, manchmal strecken wir es auch auf 3 Tage, damit die Lehrkräfte das auch in ihre Tage integrieren können. Genau, inhaltlich haben wir festgestellt, dass es den jüngeren Schülern, also gehen auch mal in Klassen unter der 7. Klasse, teilweise mit dem Design Thinking schwerfällt, beziehungsweise die bräuchten dann mehr Zeit, um sich da reinzudenken. Deswegen differenzieren wir hier in jüngeren Klassen, muss man das Problem und die Zielgruppe klarer eingrenzen und besser vorgeben. Interessanterweise fällt den meisten das Programmieren sehr leicht und das ist sehr motivierend. Oft haben Lehrkräfte hier Bedenken, dass sie sagen, oh, das ist zu kompliziert, vielleicht schaffen wir das nicht, aber die Programmierergebnisse sind immer toll.
Also Sie haben ja schon gesagt, das Projekt gibt es seit Mai 2023. Das ist ja jetzt schon mehr als 2 Jahre her. Wie hat sich das Projekt denn seitdem entwickelt? Was wurde groß gelernt? Gibt es vielleicht auch schon Ideen, wie man Sachen anders machen könnte in der Zukunft?
Also wir lernen in jedem Hackathon dazu und passen unsere Materialien auch kontinuierlich an. Jede Schule, jede Klasse bringt andere Rahmenbedingungen mit und wir versuchen darauf flexibel zu reagieren. Besonders bewährt haben sich diese Erklärvideos im Flipped Classroom-Style. Die Tutorials für den App-Inventor sind inzwischen so selbsterklärend, dass wir als Workshop-Leitung nur noch ganz wenige Rückfragen bekommen und alle ihr Lernziel erreichen. Wie gerade erwähnt, fällt es manchen Gruppen schwerer, diesen kreativen Prozess zu erleben. Und hier bieten wir Differenzierungsmaterial an, damit wir klarer vorgeben, was wirklich zu tun ist. In Summe sind wir tatsächlich überwältigt von dem positiven Feedback, das wir von den Lehrkräften und den Lernenden bekommen. Ein Highlight war, dass wir einen Best Paper Award gewonnen haben auf der International Conference for Small Businesses. Aus dieser Konferenz ist auch ein toller Kontakt nach Argentinien entstanden. Und Ende Oktober reisen wir nach Argentinien, um dort an der Universität von Rafaela ein Hackathon durchzuführen und den Dozenten dort unser Hackathon-Material auch zu geben. Und zusätzlich dürfen wir auch noch an einer Universität in Buenos Aires unseren Hackathon vorstellen. Aktuell haben wir sogar Gespräche mit einer Universität in Chicago. Und vielleicht können wir ja auch mal einen Hackathon über Kontinente hinweg online machen. Das wäre total spannend.
Das wäre sehr, sehr spannend. Dann wird sich wahrscheinlich aber auch alles dann auf Englisch ausweiten. Müssen dann die Erklärvideos übersetzt werden?
Wir sind aktuell dran, die Erklärvideos zu übersetzen tatsächlich. Und das Hackathon-Heft natürlich auch. Tatsächlich haben wir schon den Ton übersetzt für die meisten Erklärvideos. Wenn wir andere Sprachen nehmen, dann werden wir so Untertitel einblenden. Aber wir planen, unsere ganzen Hackathon-Materialien auf Englisch und auf Spanisch zur Verfügung zu stellen.
Na, ich wollte schon nach der Frage der Nachhaltigkeit des Projekts fragen, aber Antrico Think Goes Global, das ist ja wahrscheinlich schon eine sehr gute Zukunftsaussicht. Aber vielleicht da nochmal genauer, wie wird genau sichergestellt, dass diese Hackathons und dieses unternehmerische Denken langfristig im Schulalltag bleiben?
Das Projekt wird über 2026 noch 3 Jahre von der Pädagogischen Hochschule weiter gefördert im Rahmen einer 20%-Stelle. Hier können wir weiter die Lehrkräfte unterstützen, eigene Hackathons durchzuführen, indem wir sie an der Schule begleiten, Materialien zur Verfügung stellen. Genau, zusätzlich diskutieren wir jetzt natürlich, wie können wir uns noch weiter erweitern, können wir vielleicht noch Aspekte der künstlichen Intelligenz einbeziehen, unser Grundkonzept erhalten, aber das Ganze auch zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Oder gibt es auch noch neue Kooperationsmöglichkeiten, um die Stelle vielleicht ein bisschen aufzustocken?
Und so jetzt, um etwas persönlicher zu werden, was ist Ihnen denn an dem Projekt so wichtig? Was finden Sie daran am ergiebigsten für die SchülerInnen, aber auch für die Lehrenden?
Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Problemlösekompetenzen von den Lernenden zu fördern. Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Klimawandel, geopolitische Krisen, Einfluss von künstlicher Intelligenz. Dafür muss die nächste Generation kreative Lösungen entwickeln. Es ist wichtig, Probleme gut zu durchdenken, etwa mit Methoden wie Design Thinking und systematisch zu analysieren, wie mit Methoden mit Computational Thinking. Auch ist mir wichtig, bezüglich der Informatik ein positives Mindset aufzubauen. Mit dem niederschwelligen Einstieg in die App-Entwicklung erleben die Lernenden, Programmieren kann ich und es macht Spaß. Als Informatikerin freut es mich total, dass wir kaum negative Einstellungen gegenüber dem Programmieren erleben. Die Jugendlichen wollen und können programmieren. Uns stellt sich natürlich auch die Frage, wie Bildung im Zeitalter von KI aussehen kann und soll. KI-Systeme heute können vor allem bestehende Informationen verarbeiten und zusammenfassen. Bei uns lernen die Jugendlichen, Probleme eigenständig zu analysieren und etwas Neues mit Mehrwert zu schaffen. Das sind kreative Kompetenzen, die wir in der Zukunft brauchen.
Ja, ich finde es schön zu hören, wie Sie sagen, dass Programmieren jeder kann und dass Ihnen das wichtig ist, dass die Schulen verstehen. Und das hätte ich mir mal gewünscht, so ein Hackathon, weil mir ist Informatik immer so, so schwer gefallen. Vielleicht hätte mir dann mal in der Schulzeit das Projekt geholfen.
Ja, dadurch, dass man mit einer realen Problemstellung reingehen, können wir auch wirklich alle Jugendlichen mitnehmen, die vielleicht jetzt so an für sich kein Informatik-Wahlfach gewählt hätten.
Haben Sie da bestimmte Erinnerungen daraus? Irgendwelche Erinnerungen, die schönsten Momente, die Sie da sehr inspiriert haben vielleicht sogar?
Wir waren an einer Schule, in der Jugendliche unterrichtet werden, die den Schulabschluss nicht geschafft haben. Also alle Jugendlichen dort haben eine Akte, die waren obdachlos, drogenabhängig, irgendwas in der Art. Wir haben mit denen den Hackathon gemacht und die Lehrkräfte hatten natürlich Bedenken, ob die Lernenden das so mitmachen. Wir sind kurz in die Pause. Nach der Pause sind wir ein bisschen zu spät zurückgekommen in den Raum und alle saßen da und haben still vor sich hingearbeitet und an ihren Problemen getüftelt. Und die Lehrkräfte haben gesagt, das haben sie noch nie erlebt. Das ist eigentlich eine schwierige Klasse. Und das war ein toller Moment.
Können Sie sich dann noch erinnern, was aus welche Projekte oder welche Probleme dort mit Apps gelöst wurden in der Schule, von der Sie gerade erzählt haben?
Interessanterweise wurden hier, also wir sind wieder rein mit einem sozialen Thema, einer Nachhaltigkeit Und hier wurden natürlich mehr Randgruppen abgebildet. Obdachlose, Menschen, die aus dem Krieg zurückkommen, Kinder mit sozialen Problemen, Zielgruppen, an denen an anderen Schulen nicht gedacht wird.
Dass es da auch sowas bewirken kann, das Projekt. Dankeschön dann für das schöne Interview.
Ich danke auch.
Von innovativen Ideen und den coolen Hackathons wechseln wir jetzt zu einem ganz besonderen Ereignis am Campus. Letzte Woche Mittwoch, den 17. September, wurden die Austauschstudierenden, die dieses Semester an der PH verbringen werden, feierlich begrüßt. Das International Office sowie die Studierenden konnten sich vorstellen und sich danach bei Sekt und Orangensaft besser kennenlernen. Vor Ort habe ich mit Julia Friedl aus dem International Office gesprochen. Sie ist unter anderem zuständig für die Auslandspraktika und für Erasmus, aber auch noch für vieles mehr. Im Interview gibt sie uns einen Einblick in ihre Arbeit und wie die Austauschstudierenden in Karlsruhe und in die PH integriert werden. Hallo Frau Friedl.
Können Sie kurz erklären, wie das Austauschprogramm an der PH funktioniert?
Also wir haben Partnerhochschulen im Erasmus-Raum, also in Europa und außerhalb. Dafür müssen wir einen offiziellen Vertrag unterschrieben haben und die Studierenden von den Partnerhochschulen, denen wir einen Vertrag haben, dürfen dann für ein oder zwei Semester zu uns kommen und dort ein Auslandssemester absolvieren. In der Regel sind das so pro akademisches Jahr dürfen laut Vertrag 1 bis 2 Studierende kommen, bei manchen Partnerhochschulen auch mehr, zum Beispiel bei der aus Irland Cork. Da haben wir ein Abkommen, dass 3 Studierende für ein Jahr zu uns kommen dürfen. Und andersrum dürfen dann auch unsere Studierende an diese Partnerschule gehen und dort ein Auslandssemester absolvieren. Genau, aus von welchen Universitäten? Ist, wie gesagt, das ist, wir haben viele Austauschprogramme. Von daher könnte ich jetzt nur so pauschal halt auflisten. Momentan sind die Studierenden da aus Irland, Spanien, Italien, Polen, aus dem Erasmus-Raum. Wir haben aber dort auch Norwegen, wir haben Ungarn, Österreich. Genau, und dann aus dem Überseebereich haben wir Tel Aviv, Israel, wir haben USA, wir haben Laos, Taiwan, aber auch Japan, Südkorea.
Aber wie viele Austauschstudierende sind jetzt dieses Jahr gekommen und wie ist es in der Regel immer ungefähr die Zahl?
Genau, also dieses Semester haben wir für unser Austauschprogramm eigentlich wenige Austauschstudierende. Wir haben 11 neue und einen, der schon im letzten Semester bei uns war, der aus Japan. In der Regel hatten wir aber im Wintersemester auch so um die 20 Studierende schon bei uns. Das variiert immer sehr. Und im Sommersemester hoffen wir dann wieder, dass wir mehr haben. In der Regel haben wir sowieso immer im Sommersemester mehr Austauschstudierende als im Wintersemester. Und das hängt mit den Semesterzeiten hauptsächlich zusammen, aber nicht nur. Und hoffen wir, dass wir im Sommersemester wieder mehr haben.
Welche Unterstützungen bekommen die Studierenden am Anfang, um sich hier einzuleben?
Also am Anfang bekommen sie Unterstützung zum einen vom International Office, vom International Club und von den Buddies. Wir laden die Studierenden ein, bereits zum 1. September zu kommen und nicht wie an anderen Universitäten zum Start der regulären Vorlesungszeit. Aus dem Grund, da wir ein richtiges Orientierungsprogramm für die Studierenden anbieten. Das heißt, sie kommen Anfang September an. Wir helfen denen, beziehungsweise dort ganz viel helfen die Buddies, die ganzen administrativen Schritte abzuwickeln, zu den Ämtern zu gehen. Dann kommt der Einstufungstest für den Sprachkurs. Wir bieten Intensivsprachkurse an in der Zeit vor der Vorlesungszeit. Und da besuchen sie dann Deutschkurse, also sehr intensiv, teilweise bis zu 90 Stunden in dieser Zeitspanne von Anfang September bis Mitte Oktober. Genau, und dann haben sie noch viele Aktivitäten mit dem internationalen Club. Das sind Hiwis von unserem International Office, die den leiten und die bieten an Aktivitäten in und herum in Karlsruhe, auch am Wochenende, damit die Studierenden sich halt gleich hier wohlfühlen und sich besser auskennen und hoffentlich nicht zu viel Heimweh haben. Genau.
Was genau sind die Buddies oder das Buddy-Programm?
Genau, Buddies sind reguläre Studierende von unserer Hochschule, die sich freiwillig engagieren, den Austauschstudierenden beim Ankommen zu helfen. Das bedeutet, dass sie mit denen schon vorm Ankommen in Kontakt treten, eventuell einen Schlüssel vom Wohnheim abholen, wenn sie Studierenden ankommen zu einer Uhrzeit, wo kein Hausmeister da ist, dann holen sie die am Bahnhof ab oder wo auch immer sie ankommen und begleiten sie zum Wohnheim, begleiten sie zum ersten Mal zu unserem International Office, sind dabei bei den ganzen wie gesagt, administrativen Gängen, damit die erledigt werden und sind dann erstmal so erster Ansprechpartner, ne, aus der regulären Studierendenschaft und hoffentlich dann auch entwickelt sich daraus eine Freundschaft. Also das hoffen wir immer sehr, dass die so ein Begleitperson werden für das ganze Semester.
Also sozusagen ein Buddy pro Studierende.
Genau, richtig. Eine Person.
Also welche Veranstaltungen oder so Aktivitäten so speziell, vielleicht ein paar Beispiele, die dann den Studierenden helfen, sich zu vernetzen, gibt es?
Also zum einen sowas wie, die gehen zusammen bowlen oder zusammen mal ins Kino. Die Schauburg bietet ja immer die Sneak Preview in Englisch an. Das ist oft sehr interessant für die Austauschstudierenden. Aber auch zusammen zum ZKM zu gehen und hier das kulturelle Angebot sich anzuschauen oder zu den Schlosslichtspielen im Wintersemester. Auf der anderen Seite Ausflüge wie nach Heidelberg oder Freiburg oder nach Stuttgart oder zu irgendwelchen, so eine kleine Wanderung zu machen im Schwarzwald. Also so Sachen bieten sie speziell an, um sich zu vernetzen. Da dürfen auch immer reguläre Studierende von unserer Hochschule mit dazukommen. Highlight ist immer der Übernachtungsausflug einmal im Semester, wo sich auch also alle Austauschstudierenden, Buddies, aber auch reguläre Studierende anmelden dürfen. Das wird alles von uns subventioniert. Also in der Regel werden Eintrittspreise und Fahrtpreise übernommen vom International Office. Dann haben sie noch nicht mal große finanzielle Ausgaben für so einen Ausflug.
Das ist sehr schön. Wie ist das mit, also mal so insgesamt die Frage, wie würden Sie einschätzen, was für eine Rolle spielt so eine Auslandserfahrung für die Ausbildung zu PädagogInnen oder LehrerInnen?
Zum einen, viele der Austauschstudierenden studieren ja gar nicht Lehramt, aber einige schon. Und ich denke, besonders für angehende Lehrkräfte ist es natürlich besonders gut, mal selber so eine Auslandserfahrung zu machen und zu wissen, wie es ist, in einem anderen Land zu lernen und nicht Muttersprachlerin zu sein und sich vielleicht besser in so einen multikulturellen Klassenraum einfühlen zu können, in Kinder mit Migrationshintergrund beispielsweise. Genau, für das Einfühlungsvermögen denke ich auf jeden Fall auch andere Ansätze mal gesehen zu haben, wie gelehrt werden kann. Ne, prinzipiell können unsere Incomings ja auch ein Schulpraktikum machen, also mit beim ISP, das ist ein reguläres Praktikum, an dem unsere Studierenden vom Lehramtsstudiengang teilnehmen müssen. Genau, da dürfen sie dran teilnehmen, die Incomings, wenn sie möchten. Und dann kriegen sie halt einen sehr intensiven Einblick auch, wie Schule bei uns abläuft. Und ich denke, das ist sehr wertvoll, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was für verschiedene Ansätze es gibt beim Unterrichten.
Wie funktioniert das, dass hier Studierende hinkommen, die nicht Lehramt studieren oder nicht was in dem Bereich Pädagogik, vor allem mit der Fächerwahl? Wie wird das möglich gemacht?
Genau, also wir haben beispielsweise ja die Partnerschaft mit Cork und da kommen Studierende zu uns, die zum einen Deutsch studieren und Business und die belegen hier dann natürlich reguläre Deutschkurse, sag ich mal. Ich meine, für die ist es ja natürlich auch interessant, deutsche Literatur zu machen, Linguistik oder auch unseren Intensivsprachkurs einfach nur, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Und ansonsten haben wir ja auch ein Institut für Informatik, was Business angeht. Das heißt, die würden dann auf Deutsch Kurse in Wirtschaft belegen, weil unsere Studiengänge sind ja so aufgebaut, dass für ein Fach nicht nur Fachdidaktik angeboten wird, sondern auch das normale Fach, also die Fachwissenschaft, genau. Und das heißt, es gibt auch Vorlesungen einfach dann für Informatik oder Wirtschaft oder so. Und das ist dann eine Möglichkeit für die Studierenden, solche Vorlesungen dann zu belegen. Auf der anderen Seite haben wir noch eine Kooperation mit der DHBW und dort dürfen sie englischsprachiges Business-related Programm belegen. Und da können sie auch zwei Kurse im Semester noch belegen und damit kommen sie dann auch auf ihre ECTS im Bereich Wirtschaft, genau.
Inwieweit können die Studierenden selber ihre Module wählen oder gibt es Module, die so sehr beliebt sind unter den Austauschstudierenden?
Ja, also prinzipiell haben sie die total freie Wahl. Sie dürften alles wählen, was sie möchten. Sie müssen bei uns auch keine Module machen, sondern einfach die einzelnen Seminare. Sie müssen kein komplettes Modul machen. Wir haben für sie noch ein kleines Angebot vom International Office, also ein Kurs, der heißt Germany Today, der ist auf Englisch und da geht es halt um deutsche Kultur, zeitgenössische Geschichte, Politik und so weiter. Den belegen sehr viele oft, weil er halt genau auf sie zugeschnitten ist. Zum anderen natürlich unsere Intensivsprachkurse und dann gibt es Kurse auch innerhalb des Fachs Englisch für die Studierenden, die beispielsweise noch nicht, also die Englisch an ihrer Heimatuniversität studieren, weil das machen auch viele, nicht unbedingt Englisch auf Lehramt, sondern einfach englische Philologie. Und da haben wir auch sehr viele interessante Kurse, die auch sehr international angehaucht sind und sehr beliebt sind, wie Global Englishes zum Beispiel. Gehen immer viele Austauschstudierende hin. Oder das World Dance Calling. Sind auch immer
das
viele.
Das klingt nicht schlecht.
Ja.
Was ist das World Dance Calling?
Also, ich war noch nie in dem Kurs, aber da wird auf jeden Fall viel mit. Lernen sie verschiedene Tänze, wie sie dann auch tänzerisch Kultur und Englisch an Schulen unterrichten können.
Nicht schlecht ist vielleicht für die griechische Austauschstudentin was.
Genau, die gerne Folklore-Tänze macht. Stimmt, auf jeden Fall. Das wäre sehr interessant für sie, denke ich.
Ja. Das denke ich auch. Was sind so typische Herausforderungen, die Austauschstudierende erleben? Und wie helfen Sie oder das International Office oder die Buddies dabei?
Typische Herausforderungen. Natürlich am Anfang die Bewältigung der ganzen administrativen Schritte, da auch wirklich da einen Überblick zu bekommen, da haben wir jetzt viel Erfahrung eigentlich gesammelt, um wie wir den Austauschstudierenden zur Seite stehen können und ihnen sinnvoll helfen können, damit zurechtzukommen. Oft eine Herausforderung ist für die Austauschstudierenden aus den USA beispielsweise, die ein Visum, also eine Aufenthaltsverlängerung hier beantragen müssen, die auch noch vor Abflug wieder zu bekommen. Weil da gab es in der Vergangenheit oft sehr lange hat sehr lange auf sich warten lassen und dann kam irgendwie die Aufenthaltserlaubnis, wenn sie schon wieder abgeflogen sind. Also das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Andere Herausforderungen können sowas sein, wie im Wohnheim, hatten wir jetzt schon zwei Studierende, die sich beklagt haben, dass das Wohnheim sehr schmutzig war und dass erstmal der Kontakt zu den anderen Studierenden, die dort wohnen, ein bisschen schwierig war und waren ein bisschen unglücklich damit mit der Situation. Und dann können wir natürlich nur einfach beiseite stehen und sie ermutigen, den Kontakt mit den anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern irgendwie gut aufzubauen, damit es dann einen Putzplan bald gibt. Also ja, so typische, eigentlich auch viele typische Herausforderungen, die alle anderen Studierenden vor Ort auch haben. Am Ende, dass sie früh genug ihr Zeugnis bekommen, weil da haben wir hier andere Zeiten, bis wann Sachen korrigiert werden dürfen und können. Und da sind die oft nicht dran gewöhnt und ja.
Aber nichts, was sich nicht lösen lässt.
Nein, eigentlich in der Regel nicht. Nein, in der Regel finden wir für alles irgendwie eine Lösung, ja.
Haben Sie ein besonderes Highlight oder eine so besondere Erinnerung, eine schönste Erinnerung, die Sie mit den Austauschstudierenden erlebt haben?
Was ich immer besonders schön finde, genau, dass wenn sie abreisen und dann so am Anfang so eine schüchterne Persönlichkeit waren und abreisen und total sich verändert haben, da kann ich mich doch richtig gut an, vor Jahren hatten wir einen Austauschstudent aus Taiwan da dachten wir am Anfang, oh je, ob der hier klarkommt und er ist gegangen mit einer ganz anderen Persönlichkeit, also der ist so, der hat sich so entwickelt in dem Jahr, sowas finde ich immer total spannend zu sehen, wie sich Personen durch diese Erfahrung verändern und entwickeln und weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, ein Stück weit erwachsener werden, aber einfach so über sich herauswachsen, und einfach viel mitnehmen. Das ist immer schön, wenn man das sieht. Wir hatten mal Austauschstudenten aus Hongkong, die haben sogar geweint, weil sie wieder zurück mussten. Das war richtig traurig, es hat mir so leid getan, aber die haben das so genossen hier und das ist natürlich einfach das Schönste, was man zurückkriegen kann, dass jemandem etwas ermöglicht hat, was der Person persönlich so richtig viel gebracht hat und ja, einfach eine tolle Erinnerung ist und fürs ganze Leben. Ganz besonderes Highlight für mich war, dass wir vor Jahren, also ich glaube 2018, hatten wir den ersten Austauschstudenten aus Laos bei uns. Damals, wie gesagt, als Austauschstudent und Englisch noch sehr holprig. Und als ich dann vor 2,5 Jahren selber in Laos zu Besuch war bei der Partnerhochschule, um ein neues Projekt mit denen zusammenzuschreiben. Bei dieser Studentin ein Mitarbeiter, der selbst freiwillig gratis Englischkurse für andere Studierende gegeben hat und halt die Didaktik, die er hier in den Vorlesungen mitbekommen hat, dort angewendet hat. Das fand ich total beeindruckend und mittlerweile ist er jetzt sogar Mitarbeiter im International Office, also dafür zuständig, dass Studierende aus seiner Hochschule zu uns kommen und das, das ist so eine besonders schöne Entwicklung, die man da mitbekommt. Und das freut mich total, jetzt mit ihm zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie er sich entwickelt hat und wie er jetzt seinen eigenen Studierenden ermöglicht, ins Ausland zu gehen und sie dabei unterstützt.
Das klingt sehr, sehr schön. Und zum Schluss, gibt es irgendwelche Pläne, um das Austauschprogramm in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln?
Wir haben, also dieses Austauschprogramm ist ja das reguläre Semester-Austauschprogramm. Da hoffen wir einfach wieder, dass in den nächsten Jahren wir mehr Zulauf bekommen, besonders jetzt auch wieder im Wintersemester. Ansonsten bauen wir sowas aus wie Kurzzeitmobilitäten, dass Studierende, die jetzt nicht ein ganzes Semester zu uns kommen können, über bestimmte Programme für kürzere Aufenthalte zu uns kommen. Das haben wir bereits mit einer Partneruniversität in Chicago und einer in Tel Aviv in den letzten Jahren erprobt. Und das wird jetzt auch in einem neuen Projekt, was die neue Kollegin leitet, werden auch solche Angebote stattfinden. Genau, das ist auf jeden Fall, sage ich mal, ein Ausbau von dem, was wir schon anbieten.
Vielen Dank für die Einsichten und für die Zeit.
Ja, gerne, immer wieder.
Was für schöne Eindrücke, die wir in diesem Interview gehört haben. Aber wir wollen natürlich nicht nur vom International Office hören, sondern auch von den Studierenden selbst. Und da habe ich mit einem Studenten gesprochen, der schon etwas mehr Erfahrung als die anderen im internationalen Leben an der PH Karlsruhe gesammelt hat. Hiroki Totani kommt aus Japan und war schon letztes Semester an der PH. Wie hast du dich in dem Semester in Karlsruhe eingelebt? Wie ging es dir mit der Sprache zum Beispiel, mit der deutschen Sprache?
Als ich in Deutschland kam, ich habe kein Deutsch und kein Englisch gesprochen, aber jetzt ja, ein bisschen besser. Viele Menschen helfen mir sehr schön.
Und wie gefällt dir das Stadtleben hier in Karlsruhe?
Es gibt viel Natur und gute Menschen. Und ja, alle sind nett. Schlosspark ist sehr schön. Ja.
Also Schlosspark wahrscheinlich dann der Lieblingsort von dir in Karlsruhe?
Yes, ja.
Welche Tipps würdest du den neuen AustauschstudentInnen geben, die jetzt gerade angekommen sind?
Ja, einfach Spaß machen und geh draußen und bewegen. Ja, spend your time mit Freunden. Wenn du hast Problem, einfach fragen jemand.
Was ein toller Tipp für die ausländischen Studierenden. Unter anderem auch für Callum und Olivier aus dem University College Cork in Irland. Was ihre ersten Eindrücke von Karlsruhe waren und was sie sonst noch erzählen, hört ihr jetzt. Was waren eure ersten Eindrücke von Karlsruhe oder auch von der Hochschule? Like your first impressions?
Mein erster Eindruck von Karlsruhe war, es ist eine schöne Stadt. Ich war nie hier und ich wusste nicht, was ich sollte auf Karlsruhe erwarten. Aber die Sonne und die heiße Wetter war ein super Unterschied von Irland. Es ist auch Callums erste Mal hier, also wir machen jeden Tag neue Erfahrungen.
Ja, natürlich.
Welche Erwartungen habt ihr an das Semester, akademisch und persönlich?
Überall, um mein Deutsch zu verbessern, um neue Vokabeln zu lernen, um meine Grammatik zu verbessern und besonders die Aussprache. Mein irische Aussprache ist sehr prominent.
Streng, ja.
Ja, sehr streng, ja, ja, ja. Sehr streng. Aber ja.
Gut. Ich denke, ein Erasmus-Jahr ist sehr wichtig für die persönliche Entwicklung hier. Es ist mein erstes Mal, dass ich nicht zu Hause lebe Und ich denke, ein Volljahr hier in Karlsruhe, ich denke, es ist echt gut für mein sozialen Leben. Und ich mochte viele neue Leute kennenzulernen hier und neue deutsche Freunde machen. Weil es gibt so viele Unterschiede zwischen die Irischen und die Deutschen, dachte ich. Aber soweit, sie sind nett.
Sehr freundlich.
Ja, ich freue mich auf mehr deutsche Leute hier an der PH kennenzulernen.
Eine tolle Erfahrung, so far.
Ja.
Sehr schön. Gab es schon etwas in den 2 Wochen, das euch an Karlsruhe oder an Deutschland beeindruckt oder überrascht hat?
Ich denke, alle die Karlsruhe, dass ich kennenzulernen hat, war so nett und warm und freundlich. Mhm. Und ich habe das sehr toll gefunden.
Yeah.
Ich denke, die Deutschen sind auch leicht, sie sind ruhig und das gefällt mir auch. Ja.
Sie sind ein bisschen lustig auch.
Ja, sie haben ein bisschen Humor und das ist richtig.
In Irland, wir denken, dass die Deutschen kein Sinn für Humor haben. Und sie sind sehr ernst und langweilig überall. Aber das ist nichts.
Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Soweit. Wir geben die Deutschen eine andere Chance.
Ja, ja, ja.
Aber ja, Karlsruhe, ich mag Karlsruhe. Ich denke, die, wie sagt man, die Shape, die Van-Stadt.
Die Fächerstadt.
Ja, ja. Das ist sehr interessant. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, die Ort und die Stadt finden mit dieser Fächer, Shape.
Ja, ja, ja.
Form, ja.
Gibt's eine Sache, auf die ihr euch am meisten freut, jetzt das Semester?
Ich freue mich so viel für neue Leute kennenzulernen und ich liebe das. Und ich möchte jeden Tag mein Deutsch ein bisschen besser, mein Deutsch jeden Tag, like üben.
Ja, ja.
Und ja.
Sehr, sehr sympathische Jungs. Alle Studierenden, mit denen ich reden durfte, waren super offen und kontaktfreudig. Das wird sicherlich ein tolles Semester für alle Beteiligten. Bevor wir zum Ende kommen, sind hier noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Los geht's mit der Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V. am 25. und 26. September hier bei uns an der PH Karlsruhe. Das Motto lautet »Nachhaltige Ernährungsbildung im Schulgarten«. 2 Tage lang dreht sich alles darum, wie Schulgärten Kinder und Jugendliche für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit begeistern können. Es gibt Vorträge, Workshops und sogar Exkursionen, unter anderem in den eigenen ökologischen Lehr-Lerngarten der PH. Ein echtes Highlight gibt's da auch, die Verleihung des Sonja Bernadotte-Preises. Wege zur Naturerziehung heißt er, durch Gräfin Bettina Bernadotte selbst. Also, wenn ihr euch für Umweltbildung, Gärten und Nachhaltigkeit interessiert, unbedingt hingehen. Wer sich über ein Lehramtsstudium in Karlsruhe schlau machen möchte, sollte außerdem die Informationsveranstaltung Lehramt studieren in Karlsruhe besuchen. Dort bekommt ihr Antworten auf alle eure Fragen. Welche Studiengänge gibt es? Wie läuft das Bewerbungsverfahren? Und was macht das Studium in Karlsruhe besonders? Perfekt für alle, die überlegen in den Lehrerberuf. Perfekt für alle, die überlegen, in den LehrerInnenberuf einzusteigen. Das Ganze findet am 1. Oktober um 16.30 Uhr statt. Genauere Informationen erhaltet ihr unter kse-karlsruhe.de. Und zum Schluss noch ein spannendes Thema. Am 8. und 9. Oktober steht die Aqua D Conference 2025 statt. Die Konferenz bringt internationale WissenschaftlerInnen an die PH Karlsruhe, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die Konferenzsprache ist Englisch und wer Lust hat, einen internationalen Forschungseinblick zu bekommen, sollte sich diesen Termin schon mal im Kalender markieren. Das waren die Tipps für diese Folge und für die nächste Zeit. Wer mehr darüber erfahren möchte, einfach auf unserer Website ph-karlsruhe.de nachlesen. Ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser ersten Folge mit mir als Host dabei wart.
Die nächste Ausgabe von der Bildungswelle gibt's wie immer nächsten Monat am 29. Oktober. Bis dahin, macht's gut!